das, wenn Sie nachts so Nachtgedanken haben? Also wenn man eigentlich schlafen sollte, dann aber doch wach liegt, weil das Gedankenkarussell sich einfach ständig weiterdreht und der Kopf so mit allerlei Dingen voll ist. Also wenn einem Satzfetzen vom Tag noch irgendwie im Kopf rumgehen oder man nachts dann anfängt zu planen, was man auch alles wann tun muss und was man auf gar keinen Fall vergessen darf. Und zwischendrin, da ärgert man sich dann, dass doch nachts ist und man eigentlich schlafen sollte, aber immer noch nicht schläft und der Wecker am nächsten Morgen keinen Alarm kennt. Bei den Art Nachtgedanken, da passiert es mir ganz häufig, dass ich dann morgens aufwache und die Welt plötzlich irgendwie ganz anders aussieht, weil ich merke, die Aufgaben, die mir nachts noch so im Kopf rumgeschwirrt sind, die sind dann irgendwie doch schneller erledigt als gedacht. Und dann wundere ich mich manchmal, warum ich nachts irgendwie so wach lag und mir so meine Gedanken gemacht habe. Und neben dieser Sorte von Nachtgedanken gibt es aber auch noch andere Nachtgedanken. Das ist die Sorte, die sich nicht so schnell verzieht, sondern die irgendwie haften bleibt, auch noch wenn man aufsteht und wach ist. Das sind so Gedanken voll tiefer Sorge. Fragen, wie es weitergeht, ob es denn noch irgendwann mal gut enden kann, ob es überhaupt irgendeinen Weg gibt, den man gehen kann. Das sind dann so Gedanken voller Angst, in denen man eigentlich immer wieder durchgeht, was ist denn geschehen und in denen einem so manche Ereignisse einfach nicht loslassen. Gedanken, die einen immer wieder verfolgen und die man durchkaut, wie was verlaufen ist und ob man hätte was anders machen sollen oder was anders hätte machen können. Und solche Nächte, die erscheinen einem dann endlos lang und eigentlich auch unendlich einsam. Es sind so dunkle Stunden, an die wir uns manchmal noch Jahre später erinnern und von denen wir wünschen, sowas nicht allzu oft erleben zu müssen. Und von solchen dunklen Stunden erzählt auch das Matthäusevangelium in seiner Passionsgeschichte. Es erzählt davon, wie Jesus Angst überfallen hat, wie er überwältigende Traurigkeit erfährt und ja, auch wie er gehadert hat mit sich, mit seinem Leben und auch mit Gott. Ich lese aus Matthäus 26. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Und da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Und da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen und wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Und dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus. Seht, die Stunde ist da, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Es sind ganz dunkle und finstere Stunden, die hier beschrieben werden im Matthäusevangelium. dieser Passionsgeschichte. Und mitten in diesen dunklen und finsteren Stunden, da ist Jesus. Und zwar, er ist ganz menschlich. Er ist da mit seinen Nachtgedanken. Und Jesus begegnet uns hier so, wie ihn die Evangelien eigentlich sonst nicht beschreiben. Ja, er ist voller Angst, er ist traurig. Und er hat einfach eine Sehnsucht, von seinen Freunden den Rücken gestärkt zu bekommen, nicht allein zu sein. Und in dem, was Matthäus hier von dieser Nacht berichtet, da ist eigentlich nicht sonderlich viel von dem Gottessohn zu erkennen. Jesus ist nicht souverän wie bei der Heilung des blinden Bartimäus. Er ist hier irgendwie nicht stark und voller Autorität, wie damals, als er die Ehebrecherin davor bewahrt hat, gesteinigt zu werden. Er ist nicht mächtig wie in der Wüste, als er den Versuchungen widersteht, oder klug und wortgewandt wie bei der Bergpredigt. In diesem Abschnitt, da lesen wir von keinem Helden, der sich noch mit irgendwelchen Superkräften in letzter Sekunde aus der Not winden kann und all seine Widersacher in die Flucht schlägt. Nein, Jesus ist hier ganz und gar Mensch. Und er hat Angst, einfach nur Angst. Wir lesen, plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Und da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Und dann heißt es noch weiter, dass er noch ein paar Schritte weiter ging und dass er sich dort auf den Boden warf und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Seitdem ich die Passionsgeschichte eigentlich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen und gehört habe, da treffen mich diese Worte immer wieder zutiefst. Die Angst, die so durch und durch menschlich ist, der verzweifelte Wunsch, das, was unausweichlich ist, vielleicht doch noch zu vermeiden. Ich finde, mich trifft es einfach so sehr, wie Jesus hier dargestellt wird, wie viel Angst er hat, wie ganz Mensch er ist. Und er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass sein Weg ans Kreuz gehen wird. Und er hatte einfach nur fürchterliche Angst vor den Schmerzen und vor diesem langsamen und qualvollen Tod am Kreuz. Und es ist ein Abschnitt aus der Bibel, aus dem wir auch einiges, finde ich, rausnehmen können für unsere eigenen Nachtgedanken oder auch unsere eigenen Gethsemane-Erlebnisse. Und das möchte ich mit Ihnen, mit euch heute angucken. Die Frage, also nach der Frage auch, was können wir aus diesem Text, aus dieser Geschichte mitnehmen für uns? Und der erste Punkt ist vielleicht ein ganz einfacher, aber ich finde auch sehr wichtiger. Dass wir verstanden sind von Jesus. Jesus kennt Angst. Gott selbst hat Angst erlebt. Und das heißt, Jesus ist ein Gott, der dich versteht. Und der dich versteht in deiner Angst, in dem, was du durchmachen musst. Jesus hatte genau die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen, die gleichen Befürchtungen, wie du und ich auch. Und er wollte diesen Weg nicht gerne gehen, weil er wusste, wie schwer das ist. Und es wird Situationen im Leben geben, bei denen wir sagen, diesen Weg, den möchte ich nicht gehen. Oder bei denen wir auch sagen, ich möchte, dass dieser Weg endlich aufhört. Und ich finde, es ist gut zu wissen, dass da jemand an unserer Seite ist, der sagt, du, ich verstehe dich. Ich war genau in der gleichen Lage. Und Gott sei Dank haben wir in Jesus oder durch Jesus jemanden, der nicht nur Gott ist, der irgendwie über den Dingen schwebt, sondern der auch ganz Mensch war, der uns in der Tiefe unseres Lebens wirklich verstehen kann. Auch da, wo andere Menschen uns vielleicht mal nicht verstehen können. Auch mit dem, was wir wirklich durchmachen und erleiden. Und wenn dich gerade etwas beschäftigt, wenn du gerade was Schweres durchmachst, dann nimm das mit. Jesus versteht dich. Er weiß, was es heißt zu leiden. Er weiß, was es heißt, Schweres zu erleben. Er weiß auch, was es bedeutet, verlassen zu sein. Erster Punkt, wir sind verstanden von ihm. Der zweite, gehalten von Gott. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Jesus erscheint in unserer Erzählung eben nicht als Held. Nicht jemand, den nichts erschrecken kann, sondern er bittet Gott, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen. Ich möchte diesen Weg eigentlich nicht gehen. Und Jesus, der ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ihm da zugemutet wird. Ja, er will nicht verhaftet und verhört werden. Er will nicht gefoltert und ans Kreuz gebracht werden. Er will nicht sterben. Und Jesus bittet Gott um Verschonung. Und indem er Gott darum bittet, ihn doch zu verschonen, zeigt er uns, so darf es sein. Ja, es ist erlaubt, dass wir aufbegehren gegen das Leid und den Schmerz, der uns zugefügt und auferlegt wird. Es ist erlaubt, nicht damit einverstanden zu sein, mit dem, was uns trifft. Es ist auch erlaubt, dass wir widersprechen. Und Gott im Gebet zu widersprechen, das ist kein Unglaube. Das ist nicht irgendwie gottlos, sondern dass wir auch mit Gott im Gebet darum ringen, das gehört zum gelebten Glauben dazu. Und das zeigt uns Jesus hier in dieser Erzählung. Und gleichzeitig möchte er uns Mut machen, aus unserer Not ein Gebet zu machen. Und das sind Dinge, auch eine Sache, die vielleicht ganz selbstverständlich klingt. Ja, natürlich sollen wir aus unserer Not ein Gebet machen. Aber praktizieren wir das auch immer? Machen wir aus unserer Not tatsächlich ein Gebet? Auch mit dem, was uns wirklich beschäftigt, ganz ehrlich. Ein dritter Punkt ist befreit durch Loslassen. Jesus, der kommt irgendwann an einem Punkt, nicht gleich am Anfang. Erst nachdem er bei seinen Jüngern war, sie nochmal schlafend vorgefunden hat und dann wieder zurückgeht. Das ist einige Zeit vergangen. Er kommt aber an einem Punkt, an dem er sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus, der hat zuerst nach einem anderen Weg gefragt und er hat Gott gesagt, dass er nicht einverstanden ist. Aber als Jesus merkt, dass Gott diesen Weg für ihn vorgesehen hat und dass er diesen Weg gehen muss, dass sich da nichts ändern wird, da ist Jesus bereit, diesen Weg zu gehen, den Gott ihm vorgibt. Er sagt aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und es bedeutet, keine völlige Übereinstimmung, kein vorbehaltloses Einverständnis, dass Jesus irgendwie sagt, oh, ich finde es plötzlich total gut, was du da dir gedacht hast, sondern es bedeutet, okay, wenn mein Wille nicht geht, wenn es nicht funktioniert, was ich eigentlich möchte, dann eben dein Wille, Gott. Jesus kapituliert nicht vor dem Willen des Vaters, sondern er lässt sich mit seinem Willen und mit all seinen Vorbehalten in den Willen Gottes hineinfallen. Und Jesus kommt eigentlich an den Punkt, dass er sagt, okay, Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht anders ist oder warum es auch nicht anders sein kann. Aber nun gut, ich ordne mich dir unter und ich vertraue dir trotzdem und ich nehme es an. Und vielleicht ist es genau das, dass wir am Ende und trotz allem, was uns rätselhaft und unzumutbar erscheint, auch in den Gethsemane Erlebnissen, die wir in unserem Leben haben, ja, da wo man zu Tode betrübt ist, da wo man herausgefordert ist, irgendwann, nicht gleich, aber irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagen kann, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir trotzdem und ich nehme es an. Und manchmal wird man eben erst dann frei, wenn man loslässt und an den Punkt kommt, wo man sagt, Herr, wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber ich bin bereit, den Weg zu gehen und ich akzeptiere es. Und dann noch ein letzter Gedanke. Jesus, der hat ja gewusst, was auf ihn zukam, dass er verraten und gekreuzigt werden wird. Und er hat diesen Tod angenommen und er hat diesen Tod auf sich genommen. Und zwar für uns, für dich und für mich. Und zwar, weil er wusste, okay, es ist der einzige Weg, um die Sünde, also um das, was zwischen uns und Gott steht, zu beseitigen. Und eigentlich starb er, damit wir ohne Sünde leben können. Und er war bereit, den Preis zu bezahlen, den die Sünde kostet. Und das möchte ich Ihnen und euch zum Schluss mitgeben. Wenn du manchmal denkst, du bist unbedeutend oder dein Leben ist vergessen und Gott sieht dich nicht in deiner Not, Gott war bereit, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen. Und du bist nicht wertlos, nein, ganz im Gegenteil. Gott achtet dich so sehr. Jesus hatte Nachtgedanken, genau wie wir. Und er zeigt uns, was wir tun können, wenn uns die Nachtgedanken packen. Er hält Gott die Nachtgedanken hin und er schenkt Gott sein ganzes Vertrauen. Und dann macht sich Jesus auf den Weg, um alles zu beseitigen, was uns von Gottes Liebe trennt. Und dann macht sich Jesus auf den Weg, damit es eben keinen einzigen Ort geben soll, von dem wir sagen, hier ist Jesus nicht da. Keine Stunde, von der wir sagen, da ist er nicht bei uns. Keine Angst, keine Sorgen, kein Zweifel, von denen wir sagen, das versteht Jesus überhaupt nicht. Jesus hat uns nicht versprochen, dass uns keine Nachtgedanken mehr plagen sollen. Das gehört leider zu unserem Leben hier auf der Welt dazu. Aber Matthäus hat auch aufgeschrieben, was Jesus versprochen hat, nachdem er Nachtgedanken, Sünde und Tod besiegt hat. Und da hat er versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das gilt auch für die Nächte. Amen.